ARD.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute.
Ich konnte dann gar nichts mehr machen. Ich brauchte dann Hilfe, meinen Koffer zu packen, weil ich war wie Dory, der Fisch aus Findet Nemo. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Also jede Sekunde habe ich vergessen, was ich gerade gemacht habe. Ich konnte mir nicht die Zähne putzen, weil ich nicht wusste, habe ich jetzt die Zahnbürste erst in die Hand genommen? Habe ich die schon, so wo bin ich gerade im Prozess? Ich konnte mir keinen Kaffee einschütten. Also es war total wahnsinnig. Ich war so fertig mit der Welt. Und als ich dann in der Psychiatrie war, das war für mich total schön.
Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben mit Martin Liss.
Den Begriff multiple oder gespaltene Persönlichkeit mag Tina nicht. Die korrekte Bezeichnung für ihre Erkrankung lautet dissoziative Identitätsstörung, kurz DIS. Was die Auslöser der Krankheit sind und was es bedeutet, damit zu leben, davon erzählt sie mir in dieser Folge unseres Podcasts Schicksal, die ihr wie alle weiteren Folgen in der ARD Audiothek finden könnt.
Ich habe schon länger an der Schule inklusionspädagogisch gearbeitet. Vielleicht so zum Background. Ich bin ursprünglich studierte Kunsttherapeutin und habe dann aber an der Schule angefangen, inklusionspädagogisch zu arbeiten. Erstmal Schulbegleiter für einen Autisten. Und dann habe ich mich an der Schule, wo ich war, so eingearbeitet. Ich war ursprünglich von einem externen Arbeitgeber da. Und dann hat die Schule mich irgendwann gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, Lehrerin zu sein, weil die dachten, dass ich das ganz gut mache so. Und dann habe ich gedacht, okay, why not? Die Flexibilität. Und ich wusste natürlich auch nicht, dass das eine dumme Idee ist. Aber wie dem auch sei. Dann haben die für mich eine Lehrgenehmigung beantragt. Und dann habe ich da angefangen, als Kunstlehrerin und Lehrerin für Profilunterricht zu arbeiten. Und dann als Lehrer zu arbeiten, anders als jetzt inklusionspädagogisch, das ist ein völlig anderes Ding. Also I don't even know. Und ich habe damals ziemlich schnell gemerkt, also sagen wir mal so, seit 2016 ungefähr, ich habe 2 Jahre ungefähr dann schon gearbeitet und habe gemerkt, so boah, ey, es ist unfassbar anstrengend alles. Also ich bin völlig fertig die ganze Zeit und habe das immer nicht verstanden, warum. Also ich hatte einen immer militärischeren Tagesablauf. Ne? Ich habe Sport gemacht, gesund gegessen, regelmäßig geschlafen. Allerdings habe ich auch gearbeitet, noch gemeinnützig gearbeitet neben der Arbeit und habe ein Fernstudium angefangen. So, ich hatte überhaupt keine Pausen, aber das habe ich nicht gemerkt. Und wenn ich Pause hatte, habe ich Sport gemacht und so. Und da ist mir zum Beispiel nicht aufgefallen, dass ich immer zwanghafter werde. So. Ich war nur einfach völlig fertig. Ich habe auch nicht mehr geschlafen. Das habe ich auch nicht gemerkt. Und meine Überlegung war dann, boah, vielleicht hast du ADHS. Das war so mein erster Gedanke. Guck doch mal, ob du vielleicht ADHS hast. Wenn dir so eine Tablette hilft, wäre ja toll. So. Und dann habe ich auch tatsächlich eine positive ADHS-Diagnose bekommen und versucht, mit ADHS-Medikamenten dagegen anzugehen, was da passiert. Die Lage eskalierte zunehmend, denn tatsächlich hatte ich gar kein ADHS. Aber ich habe dann natürlich alle möglichen Medikamente ausprobiert, die mir gar nicht gut bekommen sind. Und es wurde immer hektischer. Ich habe ganz arg mit Tagträumen zu tun gehabt. Also schon immer. Tagträume waren immer so mein Ding. Also mit Tagträumen bin ich den ganzen Tag rumgelaufen. Aber zu dem Zeitpunkt, ich war körperlich immer völlig fertig. Ich hatte immer Kopfschmerzen. Ich bin teilweise dann mit Sonnenbrille rumgelaufen, weil mir ein normales Tageslicht zu viel war. Ich konnte in der Schule nur noch mit solchen Gehörschutz-Packs rumlaufen. So. Und ich wusste aber nicht, warum. Ich habe einfach immer mehr versucht, mich zu regeln. Und gleichzeitig sind dann ein paar Sachen passiert, die sind über dieses Maß hinausgegangen, über Kopfschmerzen und alles ist zu viel und so. Ach so, ich habe schon meine ganzen Stunden abgebaut. Ich habe mittlerweile nur noch eine 40%-Stelle gehabt oder so. Und es war immer noch total viel zu viel und ich habe das halt nicht verstanden, warum ich immer so fertig bin, also warum ich das nicht schaffe. Ich habe kaum geschlafen, das stimmt, also ich hatte wahnsinnige Albträume auch, aber ich habe das nicht gemerkt, dass das ein Problem ist. Ich habe einfach immer nur versucht, es zu lösen mit immer mehr Regeln, wie ich das noch besser machen kann. Und dann habe ich aber angefangen, dass ich in der Klasse diese Tagträume, die waren so realistisch, dass ich halt mit meinem halben Kopf immer in dem Tagtraum war und mit dem Rest im Klassenzimmer und ich konnte das immer unterscheiden. Das ist übrigens auch der Unterschied zwischen Dissoziation und Wahn, ja. Ich wusste, dass das nicht echt ist, aber ich hatte halt immer mehr das Gefühl, ich will da rein, so, und ich musste zwischendrin manchmal raus und dann in so einen kleinen dunklen Raum und mich komplett abschalten, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe. Und dann habe ich angefangen, manchmal so Halluzinationen zu haben, Pseudohalluzinationen. Das ist genau der Unterschied zwischen einer Pseudohalluzination und einer Halluzination ist, ich wusste, dass das nicht echt ist, deswegen habe ich das einfach ignoriert. So. Aber ich habe mir natürlich eine Notiz gemacht in meinem Kopf und habe gesagt, scheiße, das ist jetzt nicht mehr witzig, Tina, du wirst jetzt verrückt. Und dann, als ich in der Klasse mal zwei Erlebnisse hatte, wo ein Schüler zu mir kam und ich habe mit dem was besprochen und dann war ich so, puff. In der nächsten Sekunde stand ich am anderen Ende vom Raum und habe mit einem anderen Schüler geredet. Ich hatte keine Ahnung, was dazwischen passiert ist. Ich bin wie gebeamt. Der Schüler, der vorher mit mir geredet hat, hat mich da angestarrt. Und ich wusste aber auch nicht mehr, was dazwischen war. Ich wusste auch nicht, wie viel Zeit dazwischen war. Ich bin dann wieder zurückgetippelt und habe die Unterhaltung von vorher weitergeführt, als wäre nichts gewesen. Aber in meinem Kopf dachte ich, scheiße, was war das jetzt? Und dann habe ich halt an irgendeinem Mittwoch, glaube ich, ich habe früher meine Gebetszeit, ich bete immer, bevor ich irgendwas mache. Und dann habe ich gedacht, ich kann heute nicht in die Arbeit. Und als ich das gedacht habe, ist bei mir eigentlich auch alles runtergefahren, wie als würdest du das System abschalten. So, bin dann zu meiner Hausärztin gegangen und habe ihr gesagt, ich weiß nicht, was mit mir ist, aber ich kann nicht mehr. Dann hat sie mich erst mal 2 Wochen krank geschrieben und nach 2 Wochen bin ich dann zu ihr hin und ich habe gesagt, ich möchte in eine Klinik. So, mit mir stimmt was nicht. Ich kann Ihnen das aber jetzt auch nicht zeigen. Was dazu kam, war, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass ich meinen Tod plane. Und ich wusste aber gar nicht, warum. Aber ich hatte alles schon fertig. Ich hatte schon den Kostenvoranschlag von einer Bestattungsfirma, meinen Leichnam abzuholen und die Trauerfeier ausrichten mit dem Geld drin. Ich hatte meine Musik aufgeschrieben, gesagt, wie die Leute feiern sollen, dass sie bloß nicht traurig sein sollen und hatte das Geld da reingelegt, das in so einen Umschlag. Und das hatte ich bei mir in die Wohnung so vor die Haustür geklebt, dass man sieht. Und ich habe dann halt gesagt so, mit mir stimmt was nicht. Und ich weiß aber nicht, was. Ich habe halt gedacht, gut, so einen Umschlag habe ich gemacht, weil ich halt eine liebevolle Tochter bin. Und ich bin ja alleinstehend. Und wenn mir was passiert, das ist ja gut, wenn man vorplant. Aber letztendlich habe ich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich hatte diese Aussetzer und ich konnte nicht mehr. Und in dem Moment, wo ich dann wusste, ich gehe in die Klinik, das war wirklich wie, als hättest du einen Schalter umgelegt. Ich konnte dann gar nichts mehr machen. Ich brauchte dann Hilfe, meinen Koffer zu packen, weil ich war wie Dory, der Fisch aus Findet Nemo. Ich konnte mich an nichts mehr erinnern. Also jede Sekunde habe ich vergessen, was ich gerade gemacht habe. Ich konnte mir nicht die Zähne putzen, weil ich nicht wusste, habe ich jetzt die Zahnbürste erst in die Hand genommen? Habe ich die schon, so, wo bin ich gerade im Prozess? Ich konnte mir keinen Kaffee einschütten. Also es war total wahnsinnig. Ich war so fertig mit der Welt. Und als ich dann in der Psychiatrie war, war das wie als, ach, das war für mich total schön. Also ich habe mich gefühlt wie so ein Kind auf dem Spielplatz. Ich wollte nie wieder weg. Jemand macht mein Essen, jemand macht mein Bett. Und ich war wirklich weit und breit die Einzige in dieser Akutstation, wo die Selbstmordgefährdeten sind. Alle waren fertig mit ihrem Leben und waren total traurig. Und ich war glücklich. Ich war so, oh Gott, das ist so, ich will hier nie wieder weg. Und ich war halt wie so ein Kind plötzlich. Und so war das. Also ich bin dann nicht von alleine drauf gekommen, dass ich dissoziiere. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber ich hatte einfach ganz viele Symptome und dann konnte ich nicht mehr.
In der Klinik erfährt Tina, dass sie eine komplexe Traumastörung hat.
Multiple Persönlichkeit ist jetzt nicht falsch, aber das ist jetzt inzwischen ein veralteter Begriff. In Deutschland allerdings erst seit kurzem so. International seit ungefähr 1993 benutzt man schon dissoziative Identitätsstörung, einfach weil das besser beschreibt. Dissoziation heißt einfach, dass Dinge, die zusammengehören, auseinandergehen. So, ne? Und das kann die Wahrnehmung betreffen, die Emotion, Soma, den Körper, das Gefühl, alles eigentlich. Dinge werden abgeschaltet. Das haben viele Leute, haben ja schon mal irgendeine Art von kleinen Unfall erlebt. Wenn sie sich zum Beispiel in den Finger geschnitten haben. Und dann tut das ja erstmal nicht weh. Das ist zum Beispiel eine Form von Dissoziation. Dein Gehirn hat gerade einen Schreck, stoppt und sagt, so, wir müssen jetzt Notfallmaßnahmen machen. Und dann, wenn du es dann anfängst zu verbinden, dann fängt es auch an zu bluten und total weh und so, so ein bisschen verzögert. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, weil das trifft es nicht ganz. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel auf einen Unfall überträgt, wo man Geschichten hört von Leuten, die blutüberströmt sind, aber die haben es geschafft, ihr Auto zu parken, ihr Warndreieck aufzustellen, ihre 5 Kinder rauszuholen und hinter die Leitplanke und jemanden anzurufen. Und dann erst, wenn die Polizei gekommen ist, haben sie dann verstanden, so, hä, wie ich blute? Das ist zum Beispiel Dissoziation. So ist die gesund. Also, ne, so ist die gesund für den Menschen, so soll das sein. Und dann für diese Notfallsituationen ist das auch da. So. Und wenn es um Trauma geht, dann kann sich sowas chronifizieren. Also, wenn jetzt in unserem Fall, in meinem Fall, dadurch, dass das so früh im Leben schon so notwendig war, ist das für mich eher der Normalzustand. Das ist schwer zu beschreiben. Also ich dissoziiere die ganze Zeit. So, das ist passiert die ganze Zeit. Und wenn man in der Therapie versucht, die Dissoziation wegzunehmen, dann bin ich total überfordert mit den kleinsten Sachen, weil ich das nie gelernt habe, wie andere Leute eigentlich Sachen wegfiltern. So. Das ist dann irgendwie einfach ein anderes Betriebssystem fast schon. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Mir wurde in der Klinik eben direkt gesagt, dass ich eine komplexe Traumastörung habe. Ich hatte super viel Glück, das muss man dazu sagen. Denn was Trauma anbetrifft, da sind wir in Deutschland, was die Lehre betrifft, ein bisschen hinterher. Also das sage ich jetzt mal ganz knallhart. Und ich hatte richtig viel Glück, weil meine Ärztin ihre Abschlussarbeit über dissoziative Störungen geschrieben hat. Und dann hat die halt gesehen, dass ich vor ihren Augen alles präsentiere, was es zu präsentieren gibt. Das ist mir natürlich nicht aufgefallen. Und sie hat dann versucht, mir das so zu erklären mit Strichmännchenzeichnungen. Ich habe ja gerade gesagt, schon als ich in die Klinik kam, war ich so ganz kindlich plötzlich. Also alles, was erwachsen war, war irgendwie weg. Ich habe das nicht geschnallt, wie gravierend das ist. Also ich war erst mal so, ah, okay und interessant. Und wie ich das immer mache, also ich bin jemand, der sehr wissbegierig ist. Ich habe mich halt sofort ins Internet gestürzt und Fachartikel gelesen. Ich habe mir dann alles angelesen, was es anzulesen gibt. Ich habe dann auch zum ersten Mal YouTube richtig benutzt, weil es im englischsprachigen Raum Leute gab, die eben auch eine Diss hatten und darüber geredet haben. Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass da ein paar ziemlich falsche Infos dabei waren. Und trotzdem war das erstmal total okay. Und ich glaube, nach ungefähr einem Jahr ist es wirklich reingesickert, dass ich gecheckt habe, wenn das so ist, dass du eine Diss hast und wenn du so schwer traumatisiert bist, so früh im Leben, was zur Hölle ist denn da passiert? Und ich konnte das gar nicht verstehen, aber ich habe gleichzeitig auch gemerkt, boah, ich erinnere mich halt gar nicht an meine Kindheit so richtig, an fast gar nichts. Und das ist mir vorher auch nie groß aufgefallen. Ich habe das halt einfach so hingenommen und habe dann auch zum Beispiel erst herausgefunden, dass die meisten Leute ziemlich detaillierte Erinnerungen an ihre Kindheit haben. Und ich wusste das aber gar nicht. Ich dachte halt, naja, ich hatte so Eckdaten. Und dann habe ich da halt mal ein bisschen drauf geachtet und habe gemerkt, dass meine Eckdaten gar nicht gestimmt haben teilweise. Und habe ein paar Sachen neu zusammengebaut und habe gedacht, boah, das ist jetzt ja gar nicht so witzig. Das heißt ja, dass die Leute, von denen ich dachte, dass die mich lieben, das war gar keine Liebe so. Also ich weiß nicht, ich habe das nicht reflektiert vorher. Und dann sickerte das langsam ein, was das bedeutet. Ich sag mal, der Gewalthintergrund, den habe ich nicht als solchen wahrgenommen vorher. Und die Erkenntnis hat schon ein bisschen gebraucht. So. Erstmal war das unreflektiert, okay, cool, habe ich jetzt. Dann war das eher so, warte mal, was bedeutet das eigentlich? Und dann hatte ich mich eigentlich schon dran gewöhnt.
Eine dissoziative Identitätsstörung entwickeln vor allem Menschen, die schon früh im Leben langfristig traumatisiert worden sind.
Und das kann aber dann ganz unterschiedliche Gründe haben, ne? Also das kann auch durch Vernachlässigung kommen oder durch sehr chaotische primäre Bezugspersonen, also so die Eltern oder Bezugspersonen, auch wenn die zum Beispiel selber psychisch krank sind oder drogenabhängig oder so. Und du bist schon vor dem 5. bis 6. Lebensjahr auf dich zurückgeworfen. Meine Mutter hatte zum Beispiel nach meiner Geburt eine Psychose. Also die konnte mir keine Emotionen geben so. Sie hat immer gesagt, ich habe dich doch gefüttert und gewickelt. Aber das Ding ist, dass das menschliche Nervensystem halt Beziehung braucht. Also wir regulieren uns ja über unseren familiären Elternteil so oder so. Wir brauchen andere Körper. Und wenn man das nicht hat, dann kann da halt auch was schieflaufen. Also das war zum Beispiel eine Sache, Da kam aber noch viel mehr dazu. Ich hatte einfach sehr ungünstige Bedingungen. Und dann passiert das, dass der menschliche Organismus sich einfach nicht normal entwickelt auf so eine integrale Art und Weise. Also normalerweise, wenn man jetzt so gesunde 7-jährige Kinder trifft, dann haben die ja schon so eine Persönlichkeit, ne? Die ist dann schon da. Also du lernst da einen Menschen kennen und der hat eine Meinung und das ist schon ziemlich klar. Daran kann man erkennen, dass vorher, also zum Beispiel bei einem Baby jetzt, wenn das Baby schreit und du tust mit dem Schlüsselchen klappern, dann ist das sofort abgelenkt. Das hat dann total vergessen, dass das eben noch eine Katastrophe war. Und daran kannst du ein bisschen erkennen, dass das Gehirn dann noch anders arbeitet. Also in so, ich sag mal, Bereichspflege. Und das wächst dann zusammen normalerweise bis zum 7. bis 9. Lebensjahr. Also, ne? Und wenn aber vorher Trauma passiert, dann kann das sein, dass dieses Integrieren nicht ganz funktioniert. Und auf einem riesig breiten Spektrum können sich dann verschiedene Dinge daraus manifestieren. Unter anderem auch, dass man nachher mit voneinander getrennten Selbstzuständen rumläuft. Und ich weiß ja nicht, wie ich gewesen wäre, hätte sich das von Anfang an integriert. So, von daher ist das nicht so, dass man irgendwann einen Teil abspaltet. Das ist eigentlich der falsche Gedanke, sondern es ist eher so, dass es von Anfang an nicht zusammenwächst und sich einzeln entwickelt. Ne? Deswegen ist es nachher halt auch ein bisschen schwierig, das zu therapieren. Das kann super lange dauern. Man weiß ja auch nicht, was dann passiert. Also man wird dann auf jeden Fall jemand anders sein nachher. Und ich weiß, ich höre mich dann immer so ein bisschen medizinisch an, wenn ich das versuche zu erklären. Aber das sind die besten Worte, die ich dafür finde. Weil ich habe so viele falsche Erklärungen gehört über die dissoziative Identitätsstörung. Das ist so viel Quatsch da draußen, dass ich halt einfach versuche, dann die Begriffe zu nehmen, die wirklich funktionieren und jetzt nicht das nochmal zu vereinfachen und zu sagen, ja, hier und da und keine Ahnung, das finde ich nicht sinnvoll. Also dass, wenn Leute an eine multiple Persönlichkeit denken, das geht nicht darum, dass wir viele Persönlichkeiten sind, die ganz bunt sind mit fliegenden Einhörnchen und so, sondern das Zentrum von dem, was unsere Leistung ist, die wir als Menschen bringen, ist, dass wir schwere Gewalt überlebt haben und dass unser Körper gezeichnet ist davon. Das ist der Kern. Wir haben Gewalt überlebt. Das ist eine Traumafolgestörung. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn man über das Thema redet, dass das nicht immer so sensationsgeil ist, sondern dass man einfach ganz realistisch und normal ist. Und ich würde mir einfach Empathie wünschen und weniger Horrorvorstellungen. Weil man kann, glaube ich, sehr tolle Menschen treffen, wenn man den Leuten mal eine Chance gibt. Und ich meine, auf der anderen Seite, klar, die meisten Menschen, die eine Diss haben, die werden dir das nicht sagen. So. Das ist schon sehr ungewöhnlich, dass man damit so offen ist. Aber auf der anderen Seite, wenn man das mal rausgeplappert hat, so wie wir, als wir in geistiger Umnachtung aus dem Krankenhaus kamen, da ist das dann ein bisschen so nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert. Das ist schon selten, dass Leute darüber reden. Aber wenn man das mitkriegen würde, dann macht euch nicht verrückt, dass da jetzt XY-Persönlichkeit und irgendwelche Innenkinder und was jetzt nicht alles sein kann, sondern wisst einfach, dass da kompetente Menschen vor euch stehen, die sehr resilient sind, sonst wären sie nicht heute da. Ne? Die leben noch, die haben sich nicht umgebracht, das ist eine große Leistung. Und die haben Gewalt überlebt. Und das bringt auch Weisheit mit sich irgendwann. Also nicht die Gewalt bringt keine Weisheit mit sich. Aber ich habe einfach noch nie jemanden getroffen, der nicht ein bestimmtes Alter erreicht hat und nicht trotzdem irgendwie weise geworden ist.
Ein großes Anliegen ist, Tina, der gesellschaftliche und mediale Umgang mit Gewalt gegen Kinder.
So viel Desinformation in den Medien über organisierte Gewalt ist irgendwie immer wieder verbunden mit den Betroffenen, die dann sehr oft eine Diss haben. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass die Leute ein bisschen besser darauf achten, was die da gucken und worüber sie da lachen. Das ist nämlich nicht witzig. Und ich glaube, dass organisierte Gewalt, also wenn Menschen Geld verdienen wollen, dann können die sehr kreativ werden. Und es ist egal, wie das aussieht. Und wenn sie dabei schwarze Kutten anhaben, ja, oder Osterhasenöhrchen, dann kann ich als Kind nichts dafür, dass die sich so angezogen haben. Das will ich nur mal erwähnt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Betroffene momentan sehr bedrückt, weil das tatsächlich eine große Auswirkung hat im Hilfesystem. Wir bekommen keine Hilfe mehr. Und da würde ich mir halt wünschen, dass man da ein bisschen besser drauf achtet. Aber ich will auch niemanden verrückt machen Und das bringt auch gar nichts, wenn man sich selber jetzt verrückt macht. Also wenn man sich jetzt zu sehr mit irgendwie so Kindermissbrauchsdarstellungen und so beschäftigt. Ich glaube, was ich mir von der Gesellschaft wünsche, ist tatsächlich einfach, nicht, das ist nicht einfach, aber das ist doch ziemlich simpel. Ich wünsche mir von der Gesellschaft, dass es ein Ort ist, wohin man zurückkommen kann, dass Eltern sich um ihre Kinder kümmern, dass sie mit ihren Nachbarn reden, dass sie sich mal Hallo sagen, dass die Leute miteinander reden, dass es überhaupt ein Ort ist, wo man leben kann. Weil wenn du mit deinen Kindern gut umgehst, dann ist mir geholfen. Also wenn es eine Normalität gibt im Lande, wenn wir alle ein bisschen runterkommen, weil sonst, ich glaube, dass so Leute wie ich, die dann arbeitsunfähig sind, pipapo, ich brauche ja auch eine Solidargemeinschaft. Und das bringt mir gar nichts, wenn ich sage, oh, ich verlange von euch dieses, ich verlange von niemandem was. Ich möchte gerne, dass jeder sich gut um sich kümmert und sich nicht verrückt macht. Und wenn du nicht diejenige bist, die jetzt heute den Kindesmissbrauch stoppt, dann ist das total normal so. Aber dafür hast du deinem Kind eine gute Nachtgeschichte erzählt. Und ich glaube, das bringt uns weiter.
Seit 2019 weiß Tina jetzt von ihrer Erkrankung. Seitdem kann sie sich immer besser erklären, wie und warum sie die Welt anders wahrnimmt als ihr Umfeld.
Und ich bin ja auch von meiner Wahrnehmung von der Welt ausgegangen. Und seitdem bin ich sehr daran bemüht, immer wieder richtig blöde Fragen zu stellen, um herauszufinden, wie erleben eigentlich andere Leute die Welt. Und wo fängt mein Problem an? Weil das gar nicht so leicht ist, manchmal zu sagen, weil ich empfinde das ja als normal. Ich kenne das nicht anders manchmal. Ne? Was bei mir anders ist, ich habe nicht immer Zugang zu meinen Emotionen zum Beispiel. Ich weiß auch oft gar nicht, was ich möchte. Das ist so einerlei. Also ich bin unfassbar anpassungsfähig, könnte man auch sagen, aber nicht so, dass es mir gut tut. Aber ich könnte das nicht abschätzen, bis ich zusammenbreche, zum Beispiel. Ich bin sehr schnell überfordert mit Reizen. Sachen sind mir zu laut, Sachen sind mir zu nah, Sachen riechen zu krass. Als ich noch jünger war, konnte ich das alles gut ausblenden und weghalten und habe mich da so militärisch zusammengerissen und irgendwann klappte das nicht mehr. Und dann habe ich angefangen, Aussetzer zu bekommen. Also das fing an mit Schmerzen, also ich hatte Kopfschmerzen, Körperschmerzen. Ich habe immer schlimmere Symptome gekriegt, was so Körperaussetzer betraf. Also manchmal spüre ich meine Hände nicht, meine Arme nicht. So, mein Gesicht wird oft taub, so als hätte ich eine Zahnarztnarkose gekriegt oder so. Mir kribbelt es an den Ohren, am Kopf und man weiß nicht genau, warum das so ist. Manchmal geht mein Augenlicht einfach weg oder ich sehe fleckig oder so. Also ich war einmal, das war noch ein paar Jahre vor der Diagnose, da bin ich einmal beim Fahrradfahren, habe ich gemerkt, dass irgendwie mein Gehirn plötzlich abschaltet und ich so anfange umzukippen. Und dann konnte ich noch absteigen, aber ich konnte dann nicht mehr reden und so. Und dann bin ich einfach ins Krankenhaus gelaufen und war dann da gestanden und habe halt auf meinen Kopf gedeutet und sie angeguckt. Und dann ist natürlich der erste Gedanke, oh, wir müssen gucken, hat die Frau einen Schlaganfall, ne? Und dann bin ich ins MRT geschoben worden und so weiter. Und dann hat man gesehen, nee, da ist jetzt nichts. Aber zur Beobachtung bleibt es jetzt noch da. Und da war so eine Unterhaltung mit dem Neurologen, wo er mich so abgefragt hat. Und er war so ein bisschen genervt. Aber ich habe das nicht böse gemeint, dass ich halt, also so, ich habe dann zum Beispiel so Sachen gesagt wie, ja, klar, in der Optik flimmert es ab und zu, aber ist ja normal, hat man ja so. Und dann lädt sich's wieder neu und dann geht's gut. Und er sagt so, oh, das ist nicht normal. Und dann hat er, aber er hat nicht erklärt, warum. Also Ärzte hätten vielleicht verstehen können, dass ich keine Witze mache, sondern ich wusste das wirklich nicht, dass das nicht normal ist, dass man ab und zu einfach nichts sieht und dann fängt es wieder von vorne an. Also zum Beispiel. Oder ich hatte so einen Partytrick als Teenager, weil ich war eine sehr unsichere Person als Teenager, also immer so, keine Ahnung, sehr unbeholfen sozial und dachte, das ist total cool, was ich da kann, nämlich ich habe mir Nadeln in die Hand geschoben, so, weil mir hat das nicht wehgetan, ich habe das nicht gemerkt und ich dachte, das wäre cool. Jahre später ist mir auch klar, das fanden die Leute gar nicht cool, die fanden das total komisch, was ich da gemacht habe, aber mir ist nicht klar gewesen, dass das eine Diagnose ist. So. Also ich hätte nicht eins und eins zusammengezählt. Ich habe mich immer für normal und besonders resilient gehalten. So.
Heute ist Tina arbeitsunfähig und verbringt viel Zeit alleine. Sie würde gerne wieder arbeiten, aber sie muss akzeptieren, dass es nicht geht.
Das ist schon auch eine bittere Erkenntnis. Ich komme jetzt ganz frisch aus der Reha, wo sie wieder meine Arbeitsfähigkeit überprüft haben. Und da habe ich wieder gemerkt, solange ich so alleine bei mir zu Hause bin und meinen Tag selber einteilen kann, ich möchte arbeiten. Ich möchte einen Teil an der Gesellschaft beitragen. Und ich denke dann manchmal zu Hause, boah, du müsstest doch eigentlich arbeiten können. Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Und dann jetzt, als ich in der Reha war, habe ich gemerkt, so, nee, wenn ich das muss und wenn ich dann 5 verschiedene Anwendungen habe und zu irgendeinem Termin laufen muss, dann schaffe ich das nicht. Dann breche ich plötzlich auf den Gang zusammen oder ich bin so hart getriggert. Ich habe Probleme mit getriggert sein. Und damit meine ich jetzt nicht dieses Ausgelutschte, wie man manchmal Triggern jetzt verwendet inzwischen. Ich finde das sehr, sehr schlimm, dass man das... Das benutzt man jetzt ja für so, boah, Befindlichkeiten. Ich habe keinen Bock da drauf, triggert mich. Nein, Trigger ist ein Fachwort, das ist ein medizinischer Fachausdruck. Und ich brauche dieses Wort, wenn ich um Hilfe bitten möchte. Ja? Das ist für mich eine Katastrophe, dass das nicht mehr funktioniert. Weil wie soll man es denn sonst nennen? Also wenn man getriggert ist, dann habe ich keine Kontrolle darüber, was jetzt passiert. Unter Umständen. Oder ich suche ganz schnell das Weite. Da werden Flashbacks ausgelöst, die sich über mein Realitätsbewusstsein stülpen unter Umständen. Ne? Das kann sein, dass das Körperflashbacks sind oder emotionale Flashbacks oder sonst irgendwas. Und das ist natürlich meine Verantwortung, darauf zu achten, niemanden zu schaden. So. Und ich habe in meinem Leben echt wahnsinnig wenig Kontakt mit Menschen. Also ich gehe tagelang ohne irgendeinen menschlichen Kontakt durch die Gegend. Aber ich gehe jeden Tag spazieren und ich mache viel Sport und solche Sachen, weil ich das brauche, weil ich immer, das ist eins von meinen Coping-Strategien, weil ich sehr viel Hypervigilanz habe. Also ich bin so übererregt, also so, ne, ich, wie so ein Tiger im Käfig. Ich habe über die Gemeinde Beziehungen, aber ich bin jetzt seit Ende 2018 zu Hause. Ne? Ich war ungefähr ein Jahr vor Corona isoliert. Corona war für mich voll das Highlight, weil dann die Leute plötzlich alle zu mir ins Internet gekommen sind und ich hatte ganz viel Kontakt und dann sind alle natürlich wieder weggegangen und dann hat man den Unterschied gemerkt. Vorher habe ich das gar nicht so vermisst und das war ein bisschen blöd, weil dann sind auch meine Netzwerke, die ich noch so hatte, die sind dann natürlich auch eingeschlafen über die Zeit. Also ich habe nicht viel Kontakt, nee. Also ich habe in der Gemeinde vielleicht so eine Freundin in echt. Und einen besten Freund, der wohnt aber nicht da, wo ich wohne, den ich von vorher kenne. Und ansonsten die meisten, mit denen ich jetzt so freundemäßig Kontakt habe, die habe ich im Internet kennengelernt. Die haben auch irgendwas mit Öffentlichkeitsarbeit im Traumabereich zu tun. Das hat sich tatsächlich so ein bisschen doch verselbstständigt.
Einen großen Stellenwert in Tinas Leben hat inzwischen ihr YouTube-Kanal, den sie gestartet hat, um über DIS aufzuklären.
Ich habe Bedenken, wenn das mein ganzes Leben wäre. So, ne? Also ich habe das immer so, dass ich eine Woche YouTube mache und eine Woche alles andere. Weil eine Woche YouTube heißt, dass ich halt dann in der Woche das Video erstelle. Ich habe 2 Videos, die ich im Monat mache. Und in der anderen Woche mache ich gar nichts. Dann gucke ich meine E-Mails nicht an und ich will dann auch, dann will ich einfach dieses ganze Thema ausklammern, weil ich glaube, sonst wird das halt too much so. Und das ist ja auch nicht mein einziges Interesse, was ich so im Leben habe. Aber Liebesbeziehungen jetzt, ich habe keine feste Beziehung. Ich hatte zwischendurch mal jemanden kennengelernt und das ist aber so seltsam. Das ist einfach nie diese selbe Verbindung, die andere Leute so haben, habe ich das Gefühl. So, ich versuche das immer zu machen und dann merke ich aber irgendwie, stellt sich diese Connection nicht ein. So, und dann frage ich mich immer, was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht, dass das halt nicht klappt, aber ich glaube vielleicht, es liegt halt irgendwie in der Natur der Sache, ich höre das von anderen Betroffenen auch, dass sie dasselbe Problem haben, dass wir manchmal irgendwie, als wäre dieser Undock-Knopf kaputt, so von kleiner auf an, irgendwie hat man nie diese Beziehung gehabt. Ich weiß auch nicht genau, ich weiß auch nicht, ob man das wieder reparieren kann, das frage ich mich oft. Aber das ist oft wie, man ist dann wie so ein Forscher, wie so ein Wissenschaftler, der Feldforschung macht und sagt so, ich setze mich also so jetzt vor diese Person und dann redet man so und so und man ist jetzt offen und man redet über dieses Thema. Und ich denke manchmal, boah, ich bin doch jetzt ganz, es war doch jetzt richtig, es war alles richtig, ich habe das jetzt gut gemacht und so. Aber irgendwie gehen die dann 2 Wochen später mit anderen Leuten Kaffee trinken, aber nicht mit mir. Und ich weiß immer nicht, was das ist. Also das ist schwierig zu sagen.
Trotz aller Schwierigkeiten, mit denen Tina zu kämpfen hat, sie hadert nicht mit ihrer Erkrankung. Dabei hilft ihr auch ihr Glaube.
Ich hadere nicht damit, dass ich eine Diss habe, sondern das Gute an Psychoedukation ist, dass man ja versteht, wie Trauma funktioniert. Das ist eine super logische, interessante Sache, die dein Gehirn und Nervensystem macht, die man mittlerweile ja auch im MRT beobachten kann. Und Gott hat einen Sicherheitsgurt eingebaut in unsere Körper, sodass ich überleben konnte und auch sogar noch relativ erfolgreich gemeistert habe, so, ne, dass man nach außen hin normal wirkt, dass man seine Schule geschafft hat und so. Ich habe eher das Gefühl, dass Gott eine große Ressource ist in meinem Leben, weil ich dadurch eingebettet bin in einem größeren Ganzen, so, ne? Und ich habe immerhin jemanden, den ich anschreien kann. Und das ist halt ja auch super. Ich kann alles auf ihn werfen. Und ich habe mit Sicherheit auch schon böse mit ihm gehadert, aber nicht unbedingt wegen der Diss, sondern wegen in den letzten Jahren, was mich wahnsinnig wütend gemacht hat, war, dass ich eben dadurch, dass ich immer mehr Betroffene von schwerer sexualisierter Gewalt kennengelernt habe und gemerkt habe, wie ungerecht das ist und wie gar keine Chancen du hast, Gerechtigkeit und Anerkennung dafür zu bekommen, dass es Gewalt gegeben hat. Da habe ich schon viel mit ihm geschrien. Da habe ich schon gedacht, so, ich glaube, das ist für mich ein Feld, wo ich denke, da brenne ich auch dafür. Und das ist zum Beispiel auch, ich glaube, dass Gott durch Menschen arbeitet. Und es ist für mich jetzt kein Zufall oder Unfall. Also ich fühle mich vorbereitet und getragen, dass ich diese Diagnose dann bekommen habe, weil es ist ja die Wahrheit. Das ist ja passiert. So. Manchmal denkt man sich schon, boah, ich hätte lieber die blaue Pille genommen und nicht die rote so. Aber es funktioniert halt nicht immer. Und es ist ja die Wahrheit, die wirklich so gewesen ist. Und jetzt habe ich ja eine Chance, sozusagen mit mehr Bewusstsein zu leben und die Dinge auch in die Hand zu nehmen und zu verändern. Deswegen ist, auch wenn sich das schlecht anfühlt, ist das eine Verbesserung, das zu wissen. Das ist meine Überzeugung so. Und ich kann auch viel besser Verantwortung für mein Handeln übernehmen.
Schicksal. Der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.
Hallo Sissi.
Hallo Flo.
Mach mal deine Augen zu.
Okay.
Und jetzt stell dir vor, du sitzt jemandem gegenüber. Du erkennst die Stimme nicht und du siehst die andere Person auch nicht. Du siehst nur dich selbst im Spiegel. Und trotzdem beginnst du, der Person nahe zu kommen.
Nicht, weil ich weiß, wer sie ist, sondern weil ich spüre, was sie bewegt.
Unentdeckt ist der neue Deep Talk Podcast des SWR.
Mit mir, Sissi, und mit Menschen, die du kennst, aber die du so noch nie gehört hast.
Ihr kennt tiefe Gespräche mit Comedians. Aber dieses Mal gehen wir noch weiter. Musikerin, Politiker, Schauspielerin.
Aber nicht in ihrer Rolle, sondern in echt. Wir sprechen über das, was diese Menschen leise prägt, aber selten laut erzählt wird.
Unentdeckt ist kein Ratespiel. Es geht nicht um Namen, sondern darum, was bleibt, wenn man alles andere ausblendet.
Es ist eine Begegnung zwischen zwei Menschen, die sich auf unkonventionelle Art nahe kommen. Unentdeckt ist der neue Deep Talk Podcast des SWR. Ab jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und hier auf dem ehemaligen Kanal von Nichtwitzig.